Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, nochmal hallo für diejenigen, die am Anfang noch nicht da waren. Genau, wir machen ja gerade so eine kurze Zwischenserie hier mit unserer Predigtreihe und gehen durch so ein paar Psalmen durch und gehen da so in 10er-Schritten voran, also hatten schon 10, 20, 30, 40. Und heute wollen wir uns Psalm 50 angucken. Das heißt, ihr könnt schon mal gerne eure Bibeln rausholen und dann werden wir immer mal wieder, ich werde nicht den ganzen Text lesen, sondern immer mal wieder drauf eingehen und dann immer abschnittsweise durch den Psalm durchgehen. Genau. Schon mal so als Einleitung, was wir in diesem Psalm sehen werden, ist, dass Gott kommt und Gott versammelt die ganze Welt und insbesondere sein Volk. Und wenn er sein Volk versammelt, auch wenn hier von dem Volk Israel die Rede ist, sind wir heute damit auch gemeint. Und wir können diesen Text zum einen als eine Prophetie angucken, weil wir sehen, dass das, was da beschrieben wird, irgendwann mal mehr oder weniger 1:1 genauso passieren wird, dass Gott kommt und er wird diese Welt richten. Dafür versammelt er sein Volk, um sie zu ermahnen und Gericht zu üben. Und gleichzeitig ist es nicht nur etwas, was irgendwann in der Zukunft mal passiert, wo einfach nur darüber berichtet wird, was mal kommen wird, sondern gleichzeitig hat es schon für uns heute aktuelle Themen parat und eine Ermahnung, die uns heutzutage und das Volk damals ansprechen soll. Und worum es dabei gehen wird, wo Gott sein Volk besonders ermahnt, ist es, wie sie ihn richtig anbeten sollen und er warnt sie vor Heuchelei. Und mit dieser Warnung auf der einen Seite und dieser Ermahnung zeigt er aber auch gleichzeitig, wie es eben richtig gehen soll und gibt den Hinweis oder ja, den entscheidenden Punkt für den einzig wahren Weg zur Rettung. Und darüber wollen wir heute reden, wenn wir durch diesen Psalm gehen. Wir wollen schauen, wie wir Gott anbeten können, so dass es ihm gefällt. Und dafür ist es immer wichtig, wenn wir darüber reden wollen, dass wir Gott anbeten, dass wir uns erstmal anschauen, wer Gott eigentlich ist und wie Gott ist, weil auch wenn viele von uns hier an Gott glauben, ist das, glaube ich, etwas, was wir immer wieder vergessen, dass wir das so als selbstverständlich nehmen. Ja, wir beten eben zu Gott, aber wir sehen auch gerade am Anfang, und damit starten wir gleich, eine sehr bildliche und eindrucksvolle Beschreibung, wie das aussieht, wenn Gott zu seinem Volk kommt. Und das hilft uns dann dabei, wenn wir dann weitergehen, dass wir uns daran erinnern, okay, mit diesem Gott haben wir es zu tun, und das ändert dann schon unsere Einstellung, wenn wir überlegen, okay, das ist der Gott, den wir anbeten, das ist der Gott, mit dem wir hier reden, um den es hier geht, und das sollte uns dann zu einer gesunden Ehrfurcht vor Gott auch führen. Genau, deswegen lasst uns starten und wir lesen dafür die ersten 6 Verse aus Psalm 50. Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, er spricht. Sein Ruf ergeht an alle, die auf der Erde wohnen, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Vom Zion aus, dem Berg von vollendeter Schönheit, erscheint er in herrlichem Glanz. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Verzehrendes Feuer geht ihm voran, gewaltige Stürme brausen rings um ihn. Himmel und Erde ruft er als Zeugen, wenn er über seinem Volk zu Gericht sitzen wird. Er sagt, versammelt vor mir alle, die mir treu ergeben sind, alle, die mir ihre Opfer dargebracht und dabei den Bund mit mir geschlossen haben. Der ganze Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist. Er selbst hat den Platz des Richters eingenommen. Wie schon gesagt, beschreiben diese Verse ziemlich eindrucksvoll, wie Gott kommt und die Menschheit versammelt. Sein Ruf ergeht über die ganze Erde und alle, die auf der Erde wohnen, sollen vor ihn kommen. Und wenn Gott erscheint und diese Einladung ausspricht oder sagt, dass das ganze Volk zu ihm kommen soll, dann ist das nicht eine Einladung wie zu einem Geburtstag, wo wir uns entscheiden können, ob wir Bock haben hinzugehen oder auch nicht, sondern wenn Gott redet, dann ist das etwas Mächtiges, etwas Gewaltiges, was passiert. Wenn wir uns die Schöpfung angucken, dann sehen wir, wie Gott redet und alles, was er sagt, geschieht. Nur durch seine Worte entsteht das gesamte Universum. So viel Macht haben Gottes Worte. Und das bedeutet auch, wenn wir uns hier anschauen, dass er als Richter auf diese Welt kommt und hier sein Volk versammelt, dass sein Urteil, was er spricht, endgültig ist. Niemand kann ihm widersprechen. Er ist allmächtig und seine Worte haben Macht. Keiner kann ihnen widerstehen. Gleichzeitig sehen wir, wie er der Herrscher über die ganze Welt ist, dass er überhaupt das ganze Volk und die ganze Menschheit versammeln kann. Er regiert über diese Welt. Ich habe schon gesagt, er ist der Schöpfer dieser Erde. Er ist ein mächtiger Gott. Er ist allmächtig. Und er kommt in seiner Herrlichkeit, die voller Glanz und voller Schönheit ist. Es ist ein Glanz, der von ihm ausgeht, der viel stärker und viel größer ist, als wir es uns vorstellen können. Die Sonne ist ein Witz im Vergleich zu dem Glanz, der von Gott selbst ausgeht. Er wird nicht schweigen, wenn er kommt, heißt es hier. Ich habe schon gesagt, was passiert, wenn Gott anfängt zu reden. Durch seine Worte hat er die Welt geschaffen. Sein Urteil, was er ausspricht, ist unwiderruflich. Und seine Erscheinung, das, was wir hier lesen, ist in gewisser Hinsicht auch furchteinflößend. Feuer und Stürme umgeben ihn. Und im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Gott von mächtigen Naturphänomenen begleitet wird, insbesondere wenn er als Richter auftritt. Aber nicht nur im Alten Testament, sondern gerade natürlich auch in der Offenbarung, wenn wir uns auch anschauen, dass dieser Text auch ja prophetisch gemeint ist, dass wir sehen, dass das ist das, was eines Tages passieren wird. Gott wird kommen und er wird die gesamte Welt richten. 2. Thessalonicher, da schreibt Paulus auch darüber, und da geht es dann um das zweite Kommen Jesu, also genau das, was hier, worum es hier eigentlich auch geht. Dass Jesus ist Gott und er kommt und Paulus beschreibt es so, denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leid bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her im lodernden Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Genau darum geht es hier auch, wenn der Psalmist hier schreibt, dass Gott kommt und sein Volk richten wird, ist genau das gemeint, das zweite Kommen von Jesus, der wiederkommen wird und alle gerecht richten wird und diejenigen auch leiden lassen wird, die sein Volk verfolgt haben. Er wird mit seinen Engeln kommen in loderndem Feuer und er wird alle zur Rechenschaft ziehen, die nicht an sein Evangelium glauben. Und Gott versammelt die ganze Erde und auch besonders den Himmel als Zeugen. Und niemand wird etwas gegen sein Gericht auszusetzen haben, weil er vollkommen gerecht ist. Niemand wird da sein und irgendwie etwas gegen sein Urteil sagen können und sagen können, dass es irgendwie ungerecht sei oder mit ihm argumentieren, sondern alle werden bezeugen, ob sie an ihn glauben oder nicht. Spätestens da werden sie erkennen, das, was er sagt, ist wirklich wahr. Gott ist vollkommen gerecht und er ist der Richter über alles. Und er wird insbesondere eben die richten, die nicht an sein Evangelium glauben. Und es ist interessant, vielleicht habt ihr das in euren Bibeln gesehen, dass nach diesem Vers 6 steht so ein Sela oder Pause. Und ich glaube, viele von uns haben ja diese Beschreibung von Gott, dass er ein mächtiger Gott ist und das Feuer um ihn herum ist, schon häufiger gehört. Und wie schon am Anfang gesagt, das kann für uns dann auch schnell alles sehr selbstverständlich wirken. Ja, kennen wir alles. Und wir lesen vielleicht auch in unserer stillen Zeit einfach so über diese Verse hinweg. Aber ich glaube, dass wir das auch nutzen können, um an dieser Stelle eine kurze Pause zu machen. Also ich predige schon weiter, aber dass wir innerlich das kurz mal sacken lassen und es wirklich bildlich vor Augen führen, was für ein gewaltiges Bild das ist. Dass der Himmel sich auftut, dass eine Herrscher an Engeln kommt, dass Gott selbst sich zeigt und in lodernden Flammen ein riesiger Glanz ausgeht, den wir nicht gewachsen sind, den wir nicht aushalten können. Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wie mächtig, wie groß unser Gott ist. Es ist wichtig, damit wir verstehen, mit welcher Ernsthaftigkeit wir dieses Gericht und auch die Ermahnung in diesem Text annehmen müssen. Wir haben es in der Bibel nicht immer nur mit einem lieben und zarten Gott zu tun, der am Ende eh allen vergibt und über jede Schuld hinwegsieht. Und wir können diesen Gott auch nicht mit unseren Bemühungen oder mit einem guten Leben irgendwie besänftigen, sondern er ist ein mächtiger, gerechter Gott, der alle richten wird, die nicht an ihn glauben. Und wenn wir eine echte Beziehung zu Jesus haben, dann ist es wahr, dass wir jederzeit zu Gott kommen dürfen und wir dürfen ihn als unseren Vater sehen. Aber gleichzeitig sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, und das macht es eigentlich noch viel krasser, wenn wir das verstehen, mit was für einem mächtigen Vater wir es hier zu tun haben. Und deswegen nochmal die Ermutigung, wenn wir jetzt gleich durch diese Verse gehen und uns auch anschauen, wie Gott uns hier ermahnt, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie Gott eigentlich ist, wie mächtig er ist und wie gerecht er ist, wie herrlich er ist. Und dass wir uns versuchen, es so gut es geht vorzustellen, was für ein gewaltiges Phänomen das ist, wenn Gott kommen wird und sein Volk zum Gericht versammelt. Wir schauen uns dafür weiter den Text an und gucken, was Gott denn jetzt zu sagen hat und gucken uns dafür erstmal an, wie er sein Volk insbesondere hier ermahnt und lesen dafür die Verse 7 bis 15. Und da spricht Gott: So höre doch, mein Volk, jetzt rede ich mit dir, Israel, ich muss dich ermahnen, ich bin Gott, ja, dein Gott bin ich. Nicht wegen deiner Schlachtopfer klage ich dich an, auch deine Brandopfer bringst du mir ja regelmäßig dar. Ich brauche keine Stiere aus deinem Stall und keine Böcke von deinen Weiden. Denn alle Tiere im Wald und Flur gehören mir ohnehin, auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. Ich kenne jeden Vogel in den Bergen, alles, was sich im Feld und Wiese regt, ist mir vertraut. Würde ich je Hunger verspüren, ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mir gehört der ganze Erdkreis mit all seiner Fülle. Esse ich etwa Fleisch von Stieren? Trinke ich denn Blut von Böcken? Zeige Gott deinen Dank, das ist das Opfer, das ihm gefällt. Erfülle die Gelübde, die du vor ihm, dem Höchsten, abgelegt hast. Rufe zu mir in den Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Gott muss hier sein Volk ermahnen, weil sie ihm nicht auf die richtige Art und Weise opfern. Oder wir können das auch, damit das für uns ein bisschen besser verständlich ist oder angewandter ist, sagen, weil sie ihn nicht richtig anbeten, wie er es von ihnen möchte. Und in der Geschichte von Israel sehen wir immer wieder, dass sie ja einen Hang dazu hatten, Gott mal zu verlassen und andere Götter anzubeten, sich von ihnen abgewandt haben, nicht das getan haben, was er ihnen gesagt hat. Aber das ist hier gar nicht der Fall, sondern eigentlich haben sie, so wie wir das hier verstehen können, in diesem Fall alles so gemacht, wie er es ihnen vorgeschrieben hat. Gott selbst hat ihnen Regeln gegeben, wie sie ihm Opfer bringen sollen, wie sie und welche Tiere sie ihm schlachten sollen, welche Dankopfer und Schlachtopfer und so weiter. Das lesen wir alles sehr ausführlich bei Mose. Und Gott selbst hatte das angeordnet und trotzdem kritisiert er es hier und sagt, das ist nicht das, was er von seinem Volk eigentlich wirklich will. Er ermahnt sie aber auch nicht, weil sie ihm Opfer bringen und sagen, das haben sie alles falsch verstanden, das sollen sie nicht machen, sondern es geht vielmehr darum, um die Art und Weise, wie sie ihm diese Opfer, diese Anbetung bringen. Sie haben gedacht, dass das rein äußerliche Halten von diesen Geboten, das Opfern der Tiere, Gott zufriedenstellt, so als ob, wie er es hier selbst sagt, Hunger hätte und sie ihn damit beruhigen könnten, wenn sie ihm etwas zu essen geben. Aber das ist nicht der Sinn. Sie zahlen Gott auch kein Tribut. Gott ist kein Herrscher, der jetzt einfach sagt, okay, ein gewisser Anteil gehört mir, so wie wir irgendwie Steuern zahlen müssen. Er fordert keine Abgaben von seinem Volk, die er irgendwie braucht, sondern wir lesen davon, ihm gehört eh alles. Er hat alles geschaffen. Er hält diesen Erdkreis in seiner Hand. Er kennt jedes Tier, alles ist ihm vertraut. Es gibt nichts, was sie Gott geben könnten. Was ist es also, was Gott hier kritisiert? Was möchte er, dass sie anders machen? Und das ist nämlich das Wichtigste, was sie vernachlässigt haben bei den Opfern, die sie gebracht haben und auch heute noch, wenn wir ihn anbeten. Und das ist, dass es nicht um äußerliche Rituale geht, sondern um die Haltung in ihrem Herzen. Gott schaut tiefer als nur auf die äußerlichen Handlungen. Er schaut auf die Herzen. Das, was schon damals im Alten Testament beim Volk Israel ein Problem war, gilt auch noch für uns heute. Wir müssen natürlich keine Tiere mehr opfern. Für uns gelten diese ganzen Gesetze in der Form nicht mehr. Aber was noch immer das Gleiche ist, dass wenn wir Gott anbeten, wenn wir zu ihm kommen, ist es entscheidend, wie es in unserem Herzen dabei aussieht. Wenn es dabei nur um Tradition geht oder gewisse Gebräuche, die wir einhalten müssen, dann ist das keine Anbetung, die Gott gefällt, sondern etwas, was er hier ermahnt. Wahre Anbetung, damals wie heute, ist eine innere Übung der Seele und nicht nur eine äußere Befolgung von religiösen Verordnungen. Das bedeutet ganz konkret, und vielleicht trifft das auch auf den einen oder anderen hier zu, dass du kein Christ bist und kein Gotteskind, nur weil du in eine Kirche gehst. Keine Mitgliedschaft in einer Gemeinde macht dich zu einem Kind Gottes. Genauso wenig hilft dir dabei das Zahlen einer Kirchensteuer, deine Konfirmation, deine Taufe oder das Einnehmen des Abendmahls. Nichts von diesen Dingen kann dich retten. Auch deine Dienste, vielleicht auch hier in der Gemeinde, können deinen Stand vor Gott nicht verbessern, egal wie viel du vielleicht investierst oder auch wie viel Geld du in diese Gemeinde spendest. Es wird nicht dabei helfen, dass du vor Gott besser dastehst. Es ist eine Irrlehre, wenn wir denken, dass Gott uns irgendetwas schuldig ist, weil wir etwas für ihn gemacht haben. Und es gibt durchaus so welche Lehren. Ich hatte gerade jetzt letztens mit ein paar Leuten hier so ein Gespräch, die mir dann von einer Predigt erzählt haben, von einem Pastor, der eben so eine Irrlehre verbreitet und mal eine Predigt gehalten hat, die er überschrieben hat mit God owes me, also Gott schuldet mir was. Und quasi sagt, hier, er hat dann so beschrieben, wie er zu Gott kommt und seine Rechnung auf den Tisch legt und dann so sagt, hier, Gott, jetzt ist Zahltag, jetzt musst du mir mal was zurückgeben. Und das ist ein fataler Fehler und eine völlige Irrlehre, die wir nicht in Gottes Wort finden. Gott gehört alles. Das gilt auch für uns heute, das gilt nicht nur für irgendwelche Tiere damals, sondern es gilt für dein Geld. Gott gehört die ganze Welt und damit auch all dein Besitz. Und es gilt vor allen Dingen auch für deine Zeit. Das heißt, wenn du denkst, dass du dadurch, dass du hier irgendwie viel investierst, Gott irgendetwas gibst und er dir etwas zurückgeben müsste dafür, dann liegst du falsch, weil es gehört eh schon alles Gott. Und er braucht deine Sachen nicht. Er möchte dich zwar gebrauchen, aber er ist nicht auf dich angewiesen und er schuldet dir nichts. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir all diese Dinge tun, wenn wir uns hier einbringen in die Gemeinde und wenn wir spenden. Das sind ja alles Dinge, die gut sind. Ich will euch nicht sagen, das sollen wir jetzt alles lassen. Dann würde ich, glaube ich, Ärger bekommen von unserer Gemeindeleitung hier. Das ist also nicht mein Punkt. Sondern es geht auch dabei darum, dass wir überlegen, mit welcher Motivation machen wir das. Und sollte bewusst sein, dass wir dadurch eben keinen besseren Stand vor Gott irgendwie erlangen wollen. Und all diese Sachen, auch was ich vorher gesagt habe, mit dem Abendmahl einnehmen und die Taufe, das sind alles Dinge, die sind wichtig und Dinge, die Gott auch angeordnet hat. Aber nur wenn es dabei in unserem Herzen die richtige Einstellung vorhanden ist, dann macht das Ganze erst Sinn. Es ist, wie gesagt, nicht dazu da, dass wir uns vor Gott irgendetwas erkaufen, sondern ja, wir wollen es tun, weil er es angeordnet hat und aus Dankbarkeit, nicht aus irgendeiner Tradition oder nur der äußerlichen Dinge wegen. Und auch wenn wir zum Beispiel morgen das Abendmahl feiern, natürlich machen wir das, weil Gott es uns auch gesagt hat, weil wir wollen uns dabei daran erinnern, was Jesus für uns getan hat und ihn voller Dankbarkeit anbeten wollen, wollen ihm dafür danken, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Wir machen das, um ihn zu anbeten und nicht nur, weil wir das immer so gemacht haben. Und wenn du vielleicht hier bist und du das nur aus Tradition machst, das ist ja auch das, was wir jedes Mal vor dem Abend mal sagen, wenn du keine wirkliche Beziehung zu Jesus dabei hast, dann solltest du es besser lassen. Und auch für unseren Gottesdienst heute Abend, für jeden Gottesdienst, können wir uns immer wieder aufs Neue prüfen, wenn wir Gott anbeten. Wir dürfen im Lobpreis hüpfen, wir dürfen die Hände heben, wir dürfen uns hinknien, wir können ihn mit unserem ganzen Körper loben, wie auch immer wir wollen. Das Wichtigste dabei ist immer, ganz egal, ob du eher der stille Typ bist oder völlig extrovertiert, das Wichtigste ist in jedem Fall das, was in deinem Herzen dabei vor sich geht. Meinst du es ernst? Hast du deinen Blick und deine Herzensaugen auf Gott ausgerichtet? Machst du es, um ihm zu danken? Und das lesen wir insbesondere auch in Vers 14, dass das ein Opfer ist, was Gott gefällt, dass wir ihm Dank bringen, ihm unseren Dank quasi opfern. Wenn wir ihm etwas geben, dann aus Dank dafür, dass er uns versorgt, dass er uns schon alles gegeben hat, sei es unsere Zeit oder unser Geld. Wir tun es aus Dankbarkeit, um sein Reich zu bauen, ihm zu anbeten. Nicht, weil wir irgendetwas zurückhaben wollen oder nur, weil wir irgendwelchen Traditionen folgen oder irgendwie einen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen. Wir haben alles von ihm empfangen und in erster Linie, und das ist das Wichtigste, wenn wir Gottes Kinder sind, haben wir Erlösung von unseren Sünden durch Jesu Tod am Kreuz erfahren. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und das ist das, worauf auch alle Opfer im Alten Testament immer wieder hinweisen, dass eines Tages ein vollkommenes Opfer kommen wird und das war Jesus. Und deswegen haben wir immer einen Grund, Gott zu danken, ganz unabhängig auch von unseren Umständen. Das ist ein Gottesdienst, wie er Gott wohlgefällig ist. Paulus schreibt dazu in Römer 12, Vers 1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Wenn wir verstehen, wie groß Gottes Erbarmen ist, wovor er uns freigemacht hat, dann ist, wie Paulus es hier sagt, dann ist die einzig logische Schlussfolgerung, dass wir uns ihm hingeben, dass wir ihm für alles danken und dass wir ihm alles, was wir irgendwie geben können, zu seiner Ehre geben. Und ich habe gerade schon gesagt, wir dürfen Gott in jeder Situation danken, selbst wenn es uns nicht so gut geht, aber gerade auch in den Lebenslagen, wo wir in Not sind, dürfen wir ihn anrufen. Gott will, dass wir ihn anrufen. Und auch das ist Teil von einem Opfer, von einer Anbetung, die Gott gefällt, wenn wir uns Vers 15 angucken. Dieser Vers ist auch bekannt als die Telefonnummer Gottes, der Notruf zu Gott, Psalm 50, 15. Vielleicht kennen ihn einige daher. Ich lese ihn nochmal vor. Rufe zu mir in den Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Und wenn wir uns das in diesem Kontext angucken, dann verstehen wir, dass das nicht nur ein Angebot von Gott ist, dass er sagt, ja, wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr mich anrufen, sondern es geht noch viel tiefer. Und es war auch für mich irgendwie wieder schön, das neu hier so zu verstehen, dass Gott sogar möchte, dass wir ihn anrufen, dass wir es sollen. Es ist eine Aufforderung von ihm. Und ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist manchmal, weil wir häufig dazu tendieren, unsere ganzen Herausforderungen, unsere Kämpfe erstmal alleine zu bewältigen. Das können ganz unterschiedliche Nöte sein, mit denen wir es hier zu tun haben. Es kann der Kampf gegen die Sünde sein, Probleme in der Familie oder in der Schule, Zweifel, Krankheit und so weiter. Egal, was es auch sein mag und egal, was es vielleicht auch in deinem Leben ist, wende dich damit an Gott, rufe ihn an in deiner Not. Ohne ihn können wir nichts tun. Er hat die Macht, alles zu verändern. Und das tut er vielleicht nicht immer sofort. Und manchmal sieht seine Rettung auch anders aus, als wir uns das vielleicht vorstellen. Aber es ist wichtig, dass wir ihn anrufen. Weil wir damit uns eingestehen, dass wir von Gott abhängig sind. Dass wir verstehen, er ist der, der alles in der Hand hält. Wir machen uns klein vor ihm. Und das ist das, was ihm gefällt und was auch in unserem Herz immer wieder eine wichtige Einstellung ist, wenn wir hier auch in der Anbetung sind, wenn wir über das Thema sprechen, was für eine Anbetung gefällt Gott, dann ist das eine Anbetung, in der wir uns vor ihm klein machen, in der wir verstehen, wir sind völlig abhängig in jeder Lebenslage von ihm. Er ist der Einzige, der uns wirklich befreien kann, egal aus welcher Not. Er ist Herrscher, auch über deine Situation. Und wie gesagt, es heißt nicht immer, dass er sofort so eingreift, wie du das gern möchtest. Aber spätestens, wenn er als Richter, so wie wir es am Anfang gelesen haben, kommen wird, wird uns bewusst werden und da werden wir es dann völlig verstehen, wovor er uns eigentlich gerettet hat. Das größte Problem ist unsere Sünde und davon hat er uns bereits befreit. Das ist das, was entscheidend ist. Und deswegen ist es auch egal, auch wenn das nicht so einfach ist anzunehmen. Aber es ist nicht entscheidend, wie deine Lebenssituation aussieht und ob er deine Not, die du jetzt gerade hast, verändert, sondern wenn wir darauf schauen, dass wir eines Tages, wenn wir seine Kinder sind, in der Ewigkeit bei ihm sein werden und er uns nicht mehr richten wird, sondern uns annehmen wird und wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen und wir verstehen, dass er uns von unserem größten Problem schon befreit hat, dann bekommen wir auch eine neue Sicht auf unsere Umstände jetzt und verstehen, dass das alles nicht ins Gewicht fällt im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir bei ihm erleben werden. Deswegen lasst uns immer wieder unsere Abhängigkeit von Gott bewusst werden und selbst erniedrigen und eingestehen, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Denn das ist eine Anbetung, die Gott gefällt. Wenn wir ihm für alles danken, was er uns gegeben hat, und mit all unseren Nöten zu ihm kommen, weil wir wissen, dass nur er uns helfen kann. Wir gehen weiter in unserem Text und gucken dann, wie er eine weitere Ermahnung ausspricht, diesmal insbesondere auch an ein heuchlerisches Verhalten, die Verse 16 bis 21. Und da lesen wir, zudem aber, der ihn missachtet, spricht Gott, was sagst du überhaupt meine Gebote auf? Warum nimmst du die Weissagung meines Bundes immer wieder in den Mund? Gleichzeitig verabscheust du selbst jede Zurechtweisung. Ja, meine Worte wirfst du achtlos hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern verbündest du dich. Aus deinem Mund sprudelt Bosheit hervor, und mit deiner Zunge knüpfst du ein Lügennetz. Wenn du mit anderen zusammensitzt, redest du schlecht über deinen Nächsten, sogar deinen leiblichen Bruder bringst du in Verruf. Das alles hast du getan und bisher habe ich dazu geschwiegen. Da dachtest du, ich sei genau wie du. Aber ich werde dich zur Rede stellen und dir deine Verhalten vor Augen führen. Während der erste Teil des Textes noch sehr deutlich an Gottes Volk gerichtet war und schon an Leute, die ihm ja seine Opfer gebracht haben, aber einfach irgendwie ihre Herzenseinstellung nicht mehr ganz richtig war, geht es hier offensichtlich um Menschen, die wirklich eigentlich in Sünde leben, aber trotzdem denken, dass sie damit mit Gott im Reinen wären. Und vielleicht passen die Menschen, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe, die nur aus Tradition oder nur weil sie irgendwie Mitglied in einer Kirche sind, denken, sie würden dadurch irgendwie zu Gott gehören, besser in diesen zweiten Teil. Aber das ist auch nicht ganz so entscheidend, weil ich glaube, dass ja beide Ermahnungen sollten wir uns einfach anschauen und jeder muss für sich selbst prüfen, in welcher Beziehung er zu Gott steht und wir müssen gucken, wo wir uns wiederfinden und wo Gott uns anspricht. Und ich glaube, dass auch in diesem zweiten Teil viele Punkte einfach drin sind, die uns auch als Christen immer wieder herausfordern, wo wir uns einfach prüfen müssen, dass wir es wieder zurechtrücken. Aber ich glaube, dass gerade in diesem zweiten Teil, wie gesagt, auf viele Menschen zutrifft und leider auch auf Christen, die ja Gottes Wort einfach verdrehen, insbesondere auch, wenn wir uns Vers 17 anschauen. Es gibt leider viel zu viele Menschen, die sich nämlich aus Gottes Wort nur das raussuchen, was ihnen passt. Und ich glaube, dass genau durch dieses Fehlverhalten, dass Menschen sich die Bibel nehmen und sagen, okay, das ist okay und das nicht und das ist nicht mehr aktuell und das schon, dass daraus so dieses Bild von dem lieben Gott, der irgendwie im Himmel sitzt und allen Leuten vergibt, wenn es ihn überhaupt gibt, dass genau so ein falsches Bild von Gott entstanden ist, weil Menschen angefangen haben, nur noch das rauszupicken, was ihnen passt. Dabei werden wichtige Wahrheiten einfach missachtet und genau das beschreibt Vers 17, dass Menschen es seine Zurechtweisung verabscheuen und seine Worte achtlos hinter sich lassen. Alles, was irgendwie ein bisschen unbequem ist, wird einfach nicht beachtet. Und der gute Spurgeon sagt dazu, es ist ein schlimmes Zeichen, wenn ein Mensch nicht wagen darf, der Schrift ins Angesicht zu sehen und es beweist eine heillose Unverschämtheit, wenn man versucht, das Verdammungsurteil des Wortes Gottes über seine eigene Sünde zu mildern und sich Mühe gibt, zu beweisen, die Bibel nehme es mit ihren Anforderungen nicht so genau. Es ist eine Unverschämtheit, es ist ein Zeichen von einfach schlimmen Zeiten, wenn Menschen anfangen, die so deutliche Gerichtsankündigung und das Verdammungsurteil, was Gott über jeden ausspricht, der nicht an ihn glaubt, zu mildern und es zu verdrehen. Ja, sie geben sich Mühe dabei, die Bibel sich so hinzubiegen, um angeblich zu beweisen, Gott würde es mit seinen Anforderungen nicht so genau nehmen. Aber genau das passiert heute und das leider auch in vielen Gemeinden. Wir sehen, wie Sünden relativiert werden. Über Gott als Richter oder die Hölle wird nicht mehr gesprochen, um niemanden zu offenden, irgendwie zu beleidigen, dass sich keiner angegriffen fühlt. Wir müssen alle tolerieren und Gott liebt doch alle. Wie könnte Gott gegen Liebe sein? Und Ehe ist doch ein altmodisches Konzept und dann kann man doch auch schon vor der Ehe zusammenziehen, miteinander schlafen, ist doch alles nicht mehr so wichtig. Es ist eine lange Liste von Beispielen, die man hier geben könnte, aber es ist ein heuchlerisches Verhalten, was, wie gesagt, sogar zum Teil Christen an den Tag legen, weil sie sich ihr Leben einfacher machen wollen. Und was hier wichtig ist, dass ich damit niemanden verurteilen möchte, ich möchte mich über niemanden hier stellen, sondern vielmehr möchte ich uns alle und auch mich selbst immer wieder ermahnen. Besonders wenn wir uns hier noch die Beispiele, die der Psalmist bringt, angucken, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich selbst dabei auch irgendwie immer wieder überführt gefühlt habe. Ein weiteres Zitat, was Spurgeon über diesen Text schreibt, und da geht es dann um Vers 18, wo er daneben davon spricht, dass diese Menschen sich mit Dieben anfreunden und mit Ehebrechern sich verbünden. Und dann schreibt er dazu: Gemeinschaft mit den Ehebrechern betätigen wir schon, wenn wir zu unkeuschen Scherzen lächeln, unziemliche Reden das Ohr leihen und gegen Menschen, die sich in unserer Gegenwart zuchtlos benehmen, Nachsicht üben. Wenn wir aber so handeln, wie können wir es wagen, zu predigen oder der Gemeinde im Gebet voranzugehen, ja auch nur den Christennamen zu beanspruchen? Und ich habe diese Worte gelesen und habe gedacht, das sind schon echt harte Worte. Und wenn ich mir mein Leben oder nur meine letzte Woche angucke, dann muss ich mir selbst eingestehen, dass ich gerade in dieser Vorbereitungszeit auf die Predigt dann irgendwann an so einen Punkt kam, wo ich mich wirklich gefragt habe, ja, wer bin ich eigentlich, dass ich mich jetzt hier hinstelle und euch sowas predige? Ich bin kein Stück besser und sehe bei mir selbst einfach noch so viel Verbesserungspotenzial, wo ich längst nicht Gottes Maßstäben gerecht werde. Wie schnell lacht man doch mal bei so einem, wie Spurgeon es hier damals schon gesagt hat, bei einem unkeuschen Scherz mit irgendwelchen doppeldeutigen Witzen, oder gibt dann doch in gewissen Punkten der Sünde nach, macht Kompromisse mit Gott, versucht sich selbst irgendwie seine Sünde nicht ganz so schlimm dastehen zu lassen, sucht nach Ausreden. Es geht auch in den folgenden Versen weiter mit den Beispielen, dass man böse Dinge redet, dass man lügt, dass man schlecht über seinen Nächsten redet. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann gehe ich davon aus, dass wir uns alle eingestehen müssen, dass wir mit der einen oder anderen Sache zu kämpfen haben oder dort einfach auch uns versündigt haben. Vielleicht haben wir hier mal schlecht über die Schwester aus der Gemeinde geredet, dort mal eine kleine Lüge, um vielleicht besser dazustehen. Und wenn es dann heißt, dass wenn wir so ein bisschen Sünde quasi schon ausreicht, dass wir einfach kein Leben zu Gottes Ehre dadurch führen, weil wir etwas tun, womit wir uns gegen ihn versündigen. Wenn das der Anspruch Gottes ist, dann kann niemand vor ihm bestehen. Und da hat eigentlich auch der Impuls von Philemon am Anfang zu gepasst, was wir neu verstehen dürfen, dann aber, wenn wir Gottes Kinder sind, dass wir alle Sünder sind und dass es aber entscheidend ist, nicht was wir machen oder wie gut wir sind, auch jetzt gerade in dem Punkt hier für meine Predigt, wo ich mir dann vielleicht auch einfach Herausforderungen habe und denke, okay, warum Gott soll ich mich jetzt da hinstellen? Ich habe selbst damit zu kämpfen und es ist so wichtig auch, dass ich euch das mitteile, weil alles, was wir von hier vorne predigen, und das gilt genauso auch für unsere Pastoren, predigen wir uns zu einem gewissen Punkt auch immer selbst, weil wir nicht besser sind und euch mit irgendeiner Moralpeitsche hier sagen müsst, dass ihr alles falsch macht und so geht's richtig, sondern wir predigen Gottes Wahrheiten, schauen darauf, was er in seinem Wort sagt, wie unser Idealzustand ist, aber sind weit davon entfernt, selbst diesem Ideal zu entsprechen. Und was hier aber auch wichtig ist, und das ist jetzt wieder die Wahrheit, die wir dann als Christen auch annehmen dürfen, ist, dass wir zwar alle Sünder sind, aber es wirklich gefährlich wird, wenn wir denken, dass wir trotz unserer Sünde mit Gott im Reinen sind, dass Gott kein Problem mit dieser Sünde hätte. Das ist der entscheidende Knackpunkt und auch der Unterschied. Denn in Vers 21 heißt es, dass diese Menschen denken, dass Gott genauso sei wie sie, weil er sie bis jetzt noch nicht bestraft hat. Aber Gott wird sie dafür bestrafen und er wird ihnen zeigen, wie falsch sie lagen. Wenn wir auf der anderen Seite aber unsere Sünde bekennen, wenn wir verstehen, okay, ja, ich bin, ich erfülle Gottes Maßstab nicht, aber ich tue immer wieder Buße. Ich bringe all meine Sünde zu ihm und weiß, er hat am Kreuz bezahlt. Dann ändert das alles. Dann wird Gott uns vergeben. Aber wenn wir heuchlerisch unterwegs sind, das eine tun und dann aber denken, weiterhin behaupten, alles sei in Ordnung in unserer Beziehung zu Gott, wobei wir doch eigentlich in Sünde leben, dann bekommen wir ein ganz großes Problem. Wie schon gesagt, wir alle, die hier vorne predigen und auch unsere Pastoren, würden niemals Gottes Ansprüchen gerecht werden. Wir alle versagen immer wieder, jeder einzelne Christ. Aber wir dürfen Gottes Wahrheit sehen und dürfen auch wieder neu erkennen, auch in diesem Psalm, dass Gott für diejenigen, die zu ihm kommen und umkehren und Buße tun, dass er vergibt und dass er uns dann auch gebraucht und dass er dann, obwohl wir eigentlich so schlecht sind und eigentlich aus uns heraus seinen Ansprüchen nicht gerecht werden können, trotzdem auf einmal in der Lage sind, ihn in einer Art und Weise anzubeten, weil wir uns auf einmal nochmal wieder mehr, was ich am Anfang gesagt habe, klein fühlen, weil wir verstehen, wir sind wirklich Sünder und haben kein Anrecht auf Gottes Gegenwart. Und wenn wir dann zu ihm kommen, haben wir durch ihn die Möglichkeit, ihn auf einmal in einer Art und Weise anzubeten, dass es ihm gefällt, dass er sagt, ja, das ist der Gottesdienst, wie ich es mag. Das ist ein Gottesdienst, den er annimmt. Das ist ein Opfer, das wir ihm bringen können, was er gut findet. Wir sehen also, dass es auch hier wieder um unser Herz geht. Wir fallen in Sünde, aber was macht das mit uns? Rechtfertigen wir unsere Sünde? Relativieren wir sie oder kehren wir um und rufen mit einem demütigen Herzen immer wieder neu zu Gott und bekennen ihm unsere Schuld? In den letzten zwei Versen endet der Psalmist mit einer Warnung und auch mit einem Aufruf zur Umkehr und damit wollen wir hier zum Ende der Predigt kommen. Wir lesen nochmal die letzten beiden Verse, während das Lobpreisteam schon nach vorne kommen kann. Wenn der Lobpreisleiter wieder da ist. Wir lesen erstmal die letzten beiden Verse. Ihr, die ihr Gott vergesst, nehmt euch diese Warnung doch zu Herzen. Denn sonst werde ich euch zerreißen wie ein Löwe und dann kann euch niemand mehr helfen. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Gott benutzt hier in seinem Wort keine liebevolle oder weichen Worte, um sein kommendes Gericht zu beschreiben und darüber zu reden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wenn wir hier vorne predigen und so einen Text haben, dass wir eben genau das, was ja vorher auch angekreidet worden ist, damit nicht anfangen, dass wir Gottes Wort irgendwie verweichlichen, es irgendwie schönreden, sondern wir haben hier eine ganz klare und harte Ankündigung, dass Gottes Gericht über diejenigen kommen wird, die nicht zu seinem Volk gehören, die nicht umkehren, die keine Buße tun. Und deswegen will ich dich heute Abend warnen, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast oder auch nur äußerlich uns allen hier etwas vormachst, aber eigentlich nicht wirklich dabei bist, dann wird dich Gottes Gericht treffen und du wirst dich für alles vor ihm verantworten müssen. Ja, es heißt hier, er wird dich zerreißen und du wirst ewig von ihm getrennt sein. Das bedeutet, du wirst in der Hölle landen, du musst das Gericht für deine Sünden tragen. Du kannst Gott nichts vormachen. Er sieht dein Herz. Deswegen nimm diese Warnung wirklich ernst. Kehre noch heute um, mach ganze Sache mit Jesus, damit du Gott so anbeten kannst, wie es ihm gefällt, damit du auf den Weg der Rettung kommst, damit er dir den Weg der Rettung zeigt. Und auch für alle, die wirklich echte Christen sind und mit Jesus leben, ist dieser Psalm eine Ermahnung, dass wir prüfen, wie unsere Anbetung aussieht. Kommen wir mit echtem Dank zu Gott, opfern wir ihm Dank. Rufen wir ihn auch in unserer Not an oder versuchen wir es doch lieber immer wieder aus eigener Kraft? Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns immer wieder neu demütigen vor Gott, dass wir alles, was wir in heuchlerischen Sachen hier vielleicht auch für unsere Geschwister aufrechterhalten, um irgendwie so zu wirken, als wären wir ein toller Christ, ablegen. Und dass wir unserem mächtigen und großartigen Vater im Himmel ein Opfer bringen, was ihm gefällt. Lasst uns Gott danken für alles, was er für uns getan hat. Lasst uns, dass er uns jeden Tag aufs Neue alles gibt, was wir brauchen. Wir wollen ihn mit unserem ganzen Leben anbeten. Wir wollen auch gerade, wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis gehen, einfach daran denken und wollen uns das bewusst machen, wie wir Gott wirklich anbeten können, was er für uns getan hat. Wir wollen ihm allein die Ehre geben. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!